Weißt du, wer ein Herold in der Antike war? Der Herold war sowas wie der Stellvertreter des Königs. Er wurde vom König abgesandt und zog dann los, von Stadt zu Stadt, von Dorf zu Dorf, und er hatte nichts anderes zu verkündigen als die Botschaft des Königs. Er hatte keine eigene Meinung, er hatte auch nicht seine eigene Agenda, sondern das, was er sagte, kam direkt vom König. Er war sowas, wie gesagt, wie der Stellvertreter des Königs. Diese Männer haben sich nicht immer beliebt gemacht. Vielleicht habt ihr das mal so aus irgendwelchen Spielfilmen gesehen oder aus Dokumentationen der Antike. Wenn sie dann kamen auf den Marktplatz und die Bevölkerung zusammenriefen, dann haben sie oft Steuererhöhungen verkündet oder sie haben den Krieg ausgerufen oder sie haben irgendwelche Strafen des Königs verkündet. Und die Bevölkerung ist oft wütend geworden auf diese Leute oder auf den König zuallererst. Aber weil der Herold auf dem Marktplatz stand, haben sie ihn genommen und auf der Stelle getötet. Also eine ehrwürdige Aufgabe, auch eine gefährliche Mission, in der sich ein Herold befand. Die Bibel sagt, wir Christen sind Stellvertreter an Christi Statt. Die Bibel sagt, wir sind Botschafter an Christi Statt. Wir sind sowas wie das Bodenpersonal Gottes. Jesus Christus ist stellvertretend für uns gestorben und jetzt sendet er uns stellvertretend in diese Welt, damit die Welt erfährt, dass Jesus Christus jeden Menschen liebt und retten möchte. Ich habe vor einigen Monaten mit einer neuen Serie begonnen zum Buch Levitikus. Wenn man das Buch Levitikus zusammenfassen will, könnte man dem Buch die Überschrift geben: Seid heilig. Es geht darum, dass ein heiliger Gott möchte, dass sein Volk Israel heilig lebt. Das ist die Botschaft des Buches. Und dieses Buch hat immer noch eine Botschaft für uns heute. Nicht in der Praxis, aber vom Prinzip. Es geht um die Prinzipien, die wir in diesem Buch entdecken, die für uns genauso immer noch gültig sind. Wir haben uns in den letzten Monaten durch die fünf Opfer, ich sag mal, durchgearbeitet. Die fünf Opfer des Judentums. Heute sprechen wir über die Priester, die diese Opfer bringen sollten. Und sie wurden eingesetzt als Stellvertreter Gottes. In 3. Mose Kapitel 8 und 9, das sind die Kapitel, mit denen wir uns heute beschäftigen werden, wird erzählt, wie Gott diese Männer durch Mose einsetzt. Und deshalb lautet das Predigtthema meiner heutigen Predigt: Seid heilig. Ein heiliges Leben als Stellvertreter Gottes. Wie ich schon eben sagte, das dritte Buch Mose ist voller Gesetze und Regeln. Und viele Christen tun sich auch schwer, dieses Buch zu lesen. Und vielleicht fragt man sich auch an seinem Sonntagmorgen wie diesem, bei einer schönen Taufe, die wir gerade gefeiert haben: Passt dieses Buch? Aber eben, es ist Gottes Wort und Gott hat immer etwas für uns zu sagen. Und da ich gelesen habe, dass schon die alten Kirchenväter diese zwei Kapitel in besonderer Weise mit der Taufe des Neuen Testaments verglichen, habe ich gesagt, dann kann das nicht ganz verkehrt sein, dass wir uns doch heute auch mit dem Buch Levitikus beschäftigen. Und es ist Erzähltext. Es ist nicht mehr Gesetze, sondern es wird erzählt, wie Gott diese Männer eingesetzt hat. Levitikus ist also nicht nur ein Buch voller Gebote, sondern auch ein Buch der Berufung. Im Neuen Testament werden wir als Botschafter an Christi Stelle eingesetzt oder benannt. In 1. Petrus Kapitel 2, Vers 9 steht sogar: Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, das königliche Priestertum. Petrus bezieht sich unmittelbar auf das, was hier in Levitikus gesagt oder erlebt wird und beschrieben wird, aufs Neue Testament. Es ist nicht mehr nur eine Familie, also Aaron und seine Söhne, sondern jeder Gläubige gehört zu der priesterlichen Familie Gottes dazu. Vielleicht sagst du dir: Ich fühle mich aber gar nicht so. Oder wie werde ich das? Wir schauen uns diese fünf Gs an, um diese zwei Kapitel hier zu überschreiben und die Prinzipien zu entdecken, wie wir zu Stellvertretern Gottes werden. Die fünf Gs heißen gerufen, gereinigt, geformt, gehorsam und gesegnet. Das sind die fünf Gs. Kommt, wir beginnen mit dem ersten G. Wir sind als Stellvertreter Gottes gerufen. Gerufen. Gott beruft uns als Stellvertreter. Wir lesen ab Vers 1. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Nimm Aaron und seine Söhne und die Kleider und das Salböl und den jungen Stier zum Sündopfer, die beiden Widder und den Korb mit ungesäuerten Broten und versammle die ganze Gemeinde vor dem Eingang der Stiftshütte. Die Stiftshütte war inzwischen errichtet worden, ganz nach der Anweisung Gottes, und jetzt sollten die Priester eingesetzt werden, die die Opfer bringen sollten, die wir in den letzten Kapiteln gelesen haben bzw. besprochen haben. Hier heißt es eindeutig, und der Herr redete erneut mit Mose, zum 10. Mal. Ich habe euch das an anderen Stellen schon gesagt. Dieses Buch ist davon geprägt, dass Gott immer wieder redet und Mose und das Volk auf Gott hört und nach Gottes Geboten handelt. Und der Herr redete. Es kann nicht oft genug betont werden, dass was hier geschieht, war von Gott angeordnet. Nicht Aaron, auch nicht Mose kam auf die Idee, eine Priesterfamilie einzusetzen, sondern Gott. Gott ruft und Gott beruft. Wir lesen in Vers 2, nimm Aaron und seine Söhne und versammle die ganze Gemeinde. Dieses Wort, versammle die ganze Gemeinde, ist ein typischer Ausdruck im Alten Testament für eine gottesdienstliche Versammlung. Jetzt wird der Gottesdienst eingesetzt. Nachdem all die Opfergesetze erklärt wurden, sollen sie jetzt nun angewendet werden. Dieser Gottesdienst, wie er eingesetzt werden sollte, mit der Priesterweihe, wurde bereits im Buch Exodus beschrieben. Wer Exodus Kapitel 25 bis 40 liest, erfährt, wie diese Priesterweihe aussehen sollten. Jetzt lesen wir aber, was geschieht. Ich hatte gesagt, hier ist Erzähltext. Es wird berichtet, so geschah es. Wir lesen ab Vers 4. Mose tat, wie ihm der Herr geboten hatte, versammelte die Gemeinde am Eingang der Stiftshütte und sprach zu ihnen, dies ist, was der Herr geboten hat, zu tun. Ich sagte, Gott ruft und beruft und Mose folgt Gottes Anweisung. Israel soll wissen, was Gott gesagt hat, das hat er auch bestimmt. Die Worte, was der Herr geboten hat, kommen 10-mal allein in diesem einen Kapitel vor. Das heißt mit anderen Worten, es soll immer und immer wieder klar werden, es ist Gott, der hier ruft und beruft. Schaut mal, in der Politik werden Stellvertreter gewählt, richtig? Wir haben Abgeordnete im Landtag oder im Bundestag, die quasi vom Volk berufen wurden als Stellvertreter. Sie sitzen für uns als Volk und treffen Entscheidungen. In der Wirtschaft ist das anders. Ein Firmenchef bestimmt selbst, wem er die Verantwortung überträgt. Er prüft, beruft, befähigt. Und Gott? Gott ist kein Politiker. Er richtet sich nicht nach Mehrheiten, sondern in 3. Mose 8 und 9 sehen wir, Aaron wird nicht gewählt. Er bewirbt sich auch nicht für diese Position. Gott selbst beruft ihn. Er reinigt ihn und setzt ihn ein. Priester sein im Alten Testament war keine Karriere. Es ist eine Berufung. Gott ruft, beruft und bestimmt. Und genau das geschieht heute hier. Wir vertreten Gott nicht, weil wir uns dafür entschieden haben, sondern weil Gott dich und mich erwählt hat. Wir vertreten Gott nicht, weil wir uns dafür beworben haben, sondern weil er uns dazu bestimmt hat. Du kannst nicht Christ werden, weil du es willst, sondern weil Gott es will. Lies mit mir, was in Johannes 15, 16 steht. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt, sagt Jesus zu seinen Jüngern. Ich habe euch erwählt. Als Jesus am Kreuz von Golgatha rief, es ist vollbracht, hat er für jeden Menschen den Weg frei gemacht, Gottes Stellvertreter auf Erden zu werden. Sein stellvertretender Tod als göttlicher Hohepriester hat uns zu Priestern und Propheten gemacht. Und deshalb sagt Paulus so ganz vollmundig in 2. Korinther 5, 20 nachzulesen, so sind wir nun Botschafter an Christi Stadt. Lass dich versöhnen mit Gott. Wir haben nur eine Botschaft dieser Welt zu sagen, Jesus Christus ist für deine Sünden am Kreuz gestorben. Und wenn du an diesen gestorbenen und auferstandenen Jesus glaubst, bekommst du Vergebung der Sünden. Und du wirst durch ihn geheiligt und zum Stellvertreter Gottes gemacht. Das ist eure Berufung. Ihr habt heute in der Taufe bezeugt, wir gehören zu Jesus. Wir glauben, dass Jesus uns die Sünden vergeben hat. Und deshalb ist Glaube kein Hobby, sondern es ist eine Beauftragung. Ihr seid gerufen, genauso wie ganz viele hier im Raum, die das in ihrem Herzen entschieden haben. Taufe bedeutet, ich gehöre zu Christus. Taufe heißt, ich stehe öffentlich für Jesus ein. Ich stehe auf seiner Seite. Ich stehe zu Jesus und für Jesus ein. Und das bedeutet, ich bekenne ihn in der Familie, in der Schule, im Beruf, in der Nachbarschaft. Ich bin sein Vertreter und ich bin bereit, dieser Welt zu sagen, dass Jesus jeden Menschen liebt und jedem die Sünden vergeben will. Wenn du noch nicht zu Jesus gehörst, lade ich dich heute ein. Nimm Jesus Christus persönlich an. Bitte ihm um Vergebung der Sünden und er vergibt dir die Sünden. Und auch du bist einer der Stellvertreter Gottes in dieser Welt. Was für eine Berufung. Du kannst dich dafür nicht bewerben und du kannst dich dafür nicht entscheiden, wenn du nicht diesen Schritt zum Kreuz von Golgatha gehst, indem du Jesus einfach bekennst, ich bin ein Sünder, vergib mir meine Sünden. Und dann bist du ein Heiliger. Dann bist du ein Heiliger, weil Gott dich gerufen und auch gereinigt hat. Das ist das zweite G, über das wir jetzt nachdenken wollen. Du bist gereinigt. Gott macht uns brauchbar. Ab Vers 6 bis Vers 30 wird nun beschrieben, wie Mose Aaron und seine Söhne zunächst einmal wäscht, das heißt reinigt. Ja, wer Gott dienen will, muss zuerst gereinigt werden. Danach werden sie mit heiliger Kleidung bekleidet, mit Öl gesalbt. Sie gehören nun Gott und stehen in seinem Dienst. Das ist die Symbolik. Danach werden sie durch die Opfer ihrer Schuld gesühnt. Sie werden für den Dienst gereinigt. Das Blut, das dabei fließt, zeigt Versöhnung, kostet Leben. Und die Symbolik, Tierblut, wurde im Alten Testament verwendet, ist immer, immer, immer ein Hinweis auf Jesus Christus, der sein Blut für uns hat vergossen. Bevor wir in den Text einsteigen, muss ich ganz kurz darauf hinweisen, hier in diesem hebräischen Text sind so viele Begriffe, die man eigentlich im Deutschen kaum vernünftig übersetzen kann, weil diese Begriffe einfach nicht mehr verwendet werden. In der heutigen hebräischen Sprache benutzt man diese Begriffe nicht. Deswegen ist es schwer zu beschreiben, wie sah tatsächlich der Priester in dem Alten Testament aus. Aber ich habe euch hier mal so versucht, ein Bild zu kreieren. So ungefähr hat ein Priester im Alten Testament ausgesehen oder so mag er ausgesehen haben. Wir lesen in Vers 6. Und Mose ließ herzutreten Aaron und seine Söhne und wusch sie mit Wasser, haben wir vorhin gesagt. Legte ihnen das leinene Gewand an, gürtete ihn mit dem Gürtel, zog ihnen das Obergewand an und tat ihm den Priesterschurz um und gürtete ihn mit dem Gurt des Schurzes. Also, wie gesagt, sie werden gewaschen, gereinigt und dann bekleidet. Und schau mal, genau das beschreibt das Neue Testament von uns Christen. Du sagst aber, der Hanni sieht nicht wie so ein Priester heute Morgen aus und wir sehen alle nicht wirklich so ähnlich aus. Aber was das Neue Testament uns sagt, ist, dass auch wir gewaschen werden und bekleidet werden. Lies mit mir, was in 1. Korinther 6,11 steht. Ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt. Wie kannst du 1. Korinther 6 verstehen, wenn du das Buch Levitikus nicht kennst? Die Symbolik ist eindeutig. Das, was Paulus hier sagt, kommt aus dieser Zeremonie. Erst wenn man diese Zeremonie verstanden hat, versteht man, was Paulus hier sagt. Ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt. Offenbarung 1,5. Der uns geliebt hat, Jesus, und uns von unseren Sünden gewaschen hat durch sein Blut. Warum sind wir in dem Blut Jesu gewaschen? Na, weil sein Blut vergossen wurde für uns, damit wir gereinigt werden. Nochmal, Offenbarung 1,5 verstehst du erst in der Tiefe der Symbolik Bedeutung, wenn du Levitikus gelesen hast. Offenbarung 7,14, da wird die Schar vor dem Thron Gottes beschrieben. Und sie haben ihre Kleider gewaschen und weiß gemacht in dem Blut des Lammes. Oder lest mit mir, was in Römer 13, 14 steht. Zieht den Herrn Jesus an. Du fragst dich vielleicht, wie ziehe ich denn Jesus an? Seit wann ist das ein Stück Kleidung? Nein, das ist die Symbolik des Alten Testaments. Hier im Alten Testament wird Aaron als Priester bekleidet. Jetzt im Neuen Testament tragen wir keine besondere Kleidung mehr, sondern wir ziehen Jesus an, der letztendlich unsere Herrlichkeit ist, der unsere Würde ist, der uns eingesetzt hat, der uns gerufen und gereinigt hat zu diesem Amt. Das Alte Testament ist also bei weitem nicht überholt. Im Gegenteil, das Alte Testament ist Vorbereitung, Vorläufer und Vorbild für das, was im Neuen Testament steht. Es geht nicht primär um die Praxis, es geht ums Prinzip, das wir aus dem Buch Levitikus lernen. Und deshalb ist das Buch so entscheidend für jeden Christen. Und deshalb kannst du nicht Levitikus in deiner Bibellese einfach überspringen und ausklammern. Und deswegen sind wir auch gewillt, hier mit euch zusammen über solche Texte zu reden, die für uns manchmal ein bisschen befremdlich klingen, stimmt's? Aber es gibt viele andere Dinge im Neuen Testament, die erst deutlich werden, wenn man diese Geschichten und diesen Kontext versteht. Zum Beispiel erzählt Jesus von dem Hochzeitsgewand. Da kommt jemand zu einer Hochzeit, das Gleichnis von der Hochzeit, und er hat nicht die richtige Kleidung an. Das verstehst du, wenn du weißt, wie wichtig Kleidung im Alten Testament gewesen ist. Oder die Geschichte oder das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Das versteht man erst, was die Bedeutung war, dass der Priester an diesem armen Mann vorbeigegangen ist, wenn du weißt, was die Aufgabe eines Priesters im Alten Testament gewesen ist. Das Neue Testament ist letztendlich nichts als die Fortsetzung des Alten Testaments. Ohne Levitikus fehlt uns der Schlüssel zum Verständnis. Wer das Alte Testament kennt, hört Jesus mit ganz anderen Ohren zu. Wir lesen ab Vers 8 dann weiter. Dann tat er ihm die Brusttasche an und legte ihm die Tasche, die Lose, Licht und Recht, und setzte ihm den Kopfbund auf sein Haupt und befestigte an den Kopfbund vorne das goldene Stirnband, den heiligen Reif, wie der Herr es Mose geboten hat. Also ganz ehrlich, diese ganze Bekleidung, wenn man das so hier so liest, die wirkt schon ein bisschen pompös, oder? Guckt euch diese Darstellung an. Wie gesagt, das ist nur eine Vorstellung, die man hier kreiert hat. Doch der ehemalige württembergische Landesbischof Gerhard Meyer schreibt in seinem Kommentar zum Buch Levitikus: Gott hat liebevoll an seine Diener gedacht. Und er hat ihnen sogar bei ihrer Kleidung Schönheit und Ehre zukommen lassen. Gott hat Sinn für Schönheit. Und wenn du das noch nicht gemerkt hast, dann schau in die Natur. Schau dir die Schöpfung an. Und wenn du denkst, das ist alles reiner Zufall, dann kennst du den Gott dieser Bibel noch nicht. Weil der Gott dieser Bibel ist Schöpfer Himmels und der Erde. Und er hat Sinn für Schönheit, richtig? Und deshalb ist ihm das nicht egal, welche Kleidung seine Nachfolger tragen. Deshalb sollen die Stellvertreter entsprechend gekleidet sein. Die Worte auf dieser Brusttasche, Licht und Recht bei Luther hier übersetzt, heißen im Hebräischen Urim und Thummim. Es könnte auch mit Offenbarung und Wahrheit übersetzt werden. Ich hatte gesagt, es ist nicht ganz einfach, diese Begriffe zum Teil zu deuten. Aber vermutlich liegt die Bedeutung darin, sie sollten immer wieder sich dessen bewusst werden. Alle Entscheidungen, die sie treffen als Priester, und sie hatten viel Verantwortung, ist einfach nicht eine Gefühlssache. Ist auch nicht einfach nur nach Logik zu treffen, sondern sie sind im Auftrag Gottes unterwegs und Gott ist Urim und Thummim, der letzte Richter. Er gibt Licht und Offenbarung. Auch die Kopfbedeckung ist hier wichtig. Wir wissen nicht genau, wie sie aussah. Wir haben eine gewisse Vorstellung, aber wichtig ist dieses goldene Stirnband. Das wird hier explizit benannt. In 2. Mose 28 wird uns gesagt, dass es eine Aufschrift auf diesem Stirnband gab. Auf diesem Stirnband stand: Heilig dem Herrn. Jeder Priester trug diese Aufschrift: Heilig dem Herrn. Kannst du dir vorstellen, welcher Priester war denn vollkommen und sündlos? Keiner. Und er trug trotzdem diese Aufschrift: Heilig dem Herrn. Weil Gott den Priester nicht nur gerufen, sondern auch gereinigt hat. Und deshalb durfte ein Priester mit dieser Aufschrift vor das Volk treten: Ich bin heilig dem Herrn. Aber jetzt schau mit mir zusammen, was in der Offenbarung steht. In der Offenbarung steht ganz am Ende, Kapitel 22, Vers 4, das sind die Erlösten, die Gläubigen, die vor dem Thron Gottes stehen. Und was steht bei ihnen auf der Stirn? Und sie werden sein Angesicht sehen und sein Name wird auf ihrer Stirn sein. Das verstehst du nur, wenn du Levitikus 8 gelesen hast. So wie der Priester den Namen Heilig dem Herrn auf der Stirn trug, so tragen wir den Namen Jesu Christi auf unserer Stirn. Weißt du, es gibt ja so Veranstaltungen, da hat man so Namensschilder, richtig? Damit man sich so gegenseitig mit Namen ansprechen kann. Hast du bestimmt auch schon mal gehabt. Aber wenn wir im Himmel ankommen, tragen wir kein Namensschild mehr, sondern wir tragen den Namen des Allerhöchsten, Jesus Christus. Was für ein Vorrecht, Stellvertreter Gottes zu sein, weil Gott dich gerufen und gereinigt hat. Das bist nicht du, das sind nicht wir, die diese Position uns erarbeitet haben, sondern das ist er und er allein, weil er für uns gestorben ist, tragen wir seinen Namen. Deshalb ist das, was hier in Levitikus beschrieben wird, eine Blaupause für den Himmel. Ist das nicht gewaltig? Gott hat dich und mich durch das Blut Jesu gereinigt, damit wir seinen Namen tragen dürfen. Und dann schämen wir uns, einen Bibelvers auf das Auto zu kleben? Ich weiß, ich mache das auch nicht gerne, weil ich mein Auto nicht bekleben will. Aber dann poste irgendwo einen Bibelvers und du denkst, nee, aber ich habe so viele Follower aus meiner Schulklasse und aus meinem Studium. Meine Arbeitskollegen und Nachbarn folgen mir. Und wir schämen uns, einen Bibelvers zu posten? Oder wir schämen uns, unseren Arbeitskollegen zu sagen, dass wir an Jesus glauben und dass wir seine Nachfolger sind? Die Nachbarn wissen nichts davon, wo du heute Morgen hingefahren bist. Du schämst dich, mit den Nachbarn darüber zu reden, dass du in die Gemeinde gehst und Jesus folgst? Wir haben seine Kleidung angezogen und schämen uns dafür? Nochmal. Am Ende des Tages geht's um dein Verhalten, nicht um das, was du aufs Auto klebst oder was du postest. Trotzdem finde ich das so schön, dass es, ich weiß nicht, ob ihr das gemerkt habt, aber es gibt so einen neuen Trend unter jungen Leuten. Sie laufen mit T-Shirts oder mit Hoodies rum und da stehen Bibelverse drauf, hinten oder vorne. Das finde ich klasse. Weiter so, weiter so. Kauft euch alle solche T-Shirts und macht diese Botschaft bekannt. Menschen sollen wissen, dass wir Jesus folgen. Das ist das, womit wir letztendlich auftreten. Und dann heißt es hier im Text weiter ab Vers 10. Und Mose nahm das Salböl, salbte das Heiligtum und alles, was darin war, und weihte es. Sprengte damit siebenmal an den Altar und salbte den Altar. Und Vers 2. Und er goss von dem Salböl auf Aarons Haupt und salbte ihn, dass er geweiht würde. Und er brachte herzu Aarons Söhne, zog ihnen das leinene Gewand an, gürtete sie mit dem Gürtel, setzte ihnen die Priesterhüte auf, wie ihm der Herr geboten hatte. Zugegeben, diese Beschreibung wirkt fremd, oder? Da wird Öl und Blut gespritzt, da wird Öl auf die Klamotten gegossen. Ich weiß nicht, das wirkt so fremd für uns. Diese schöne, teure Kleidung, die da angezogen bekamen und dann Öl darüber gießen. Langsam, es geht Gott um Symbolik. Das Äußere soll das Innere beschreiben. Gott möchte etwas damit demonstrieren. Erst nachdem die Diener und der Dienstort geheiligt sind, kann das heilige Opfer geschehen. Und deshalb lesen wir ab Vers 23 weiter. Und man schlachtete ihn, nämlich das Tier, und Mose nahm von seinem Blut und tat es Aaron auf sein rechtes Ohrläppchen und auf den Daumen seiner rechten Hand und auf den großen Zeh seines rechten Fußes. Vers 27. Und er legte das alles auf die Hände Aarons und seiner Söhne, schwang es als Schwingopfer vor dem Herrn, nahm alles wieder von ihren Händen und ließ es in Rauch aufgehen auf dem Altar, oben auf dem Brandopfer. Das war ein Einsetzungsopfer. Ich hatte euch bei den letzten Predigten gesagt, 5 Opfer, jetzt kommt das 6. Aber dieses 6. Opfer ist nur ein spezielles Opfer, das bei der Priesterweihe geopfert wurde. Und hier wird es uns noch einmal beschrieben, das besondere Einsetzungsopfer bei der Priesterweihe. Vers 30. Und Mose nahm von dem Salböl und dem Blut auf dem Altar, sprengte es auf Aaron und seine Kleidung. Jetzt werden die ersten Opfer gebracht. Sünd- und Brandopfer werden gebracht, die Gott verordnet hat. Es wird vorschriftsmäßig gehandelt. Der Gottesdienst beginnt. Wir haben gerade gelesen, dass die Priester mit Blut am rechten Ohrläppchen, an der rechten Hand und am rechten Fuß bestrichen wurden. Oder am großen Zeh bestrichen wurden. Und die Bedeutung davon ist einfach die, Gott möchte auf diese Weise deutlich machen, du gehörst mir ganz. Der Priester soll von Kopf bis zu Fuß für Gott zur Verfügung stehen. Mit anderen Worten, das rechte Ohr steht, hör das Wort Gottes. Die rechte Hand steht für, tu das Werk Gottes. Und der rechte Fuß heißt, geh den Weg Gottes. Das ist die Symbolik, die hier deutlich gemacht werden soll. Du gehörst zu Gott ganz und gar. Hast du schon mal den Satz gehört, Kleider machen Leute? Ich zeig dir mal hier so zwei Bilder. Ja? Also wenn du diese Leute siehst, dann weißt du, Kleidung hat Bedeutung. Ja? Also so eine Königskrönung ist mit einer gewissen Kleidung verbunden. Und ich erspare mir, das auch zu beschreiben. Ich kann das auch nicht erklären, was da für eine Bedeutung hat. Aber du kannst das nachlesen. Also die Krone hat eine Bedeutung. Die Farbe Purpur hat eine Bedeutung. Das Zepter hat eine Bedeutung. Ja? Also Kleider machen Leute. Da steckt eine gewisse Symbolik drin. Am Ende ist es die Funktion, die ein König auszuführen hat. Aber die Kleidung positioniert ihn. Auch rechts dieses Bild lässt sich schnell beschreiben. Da hat jemand einen gewissen Orden verdient für bestimmte Einsätze. Er hat Abzeichen erlangt für einen gewissen Rang und Verantwortung. Streifen und Sterne sprechen von einer gewissen Autorität, die er hat. Also seine Kleidung spricht. Sie erzählt etwas vom Dienst, Kampf, Treue, Verantwortung. Man sieht nicht nur den Mann, man sieht auch seine Berufung. Nein, wir Christen tragen keine Dienstkleidung. Ja, ihr wart hier heute die große Ausnahme mit der weißen Kleidung, aber das ist eigentlich auch nur Tradition hier in der Gemeinde. Sie ist auch nicht irgendwo biblisch belegt. Man muss nicht in weißer Kleidung taufen. Trotzdem ist das eine schöne Symbolik, dass man mit weißer Kleidung ins Taufbecken geht. Am Ende geht's um unser Leben. Wir sind gereinigt, um Jesus zu folgen und für ihn da zu sein, das zu demonstrieren, wer wir sind. Es gibt ein chinesisches Sprichwort, das sagt: Dein Leben redet so laut, dass ich nicht hören kann, was du sagst. Und deshalb ist die Frage an uns, die wir Botschafter an Christi Stadt sind: Was sehen Menschen, wenn sie uns beobachten? Was sehen Menschen, wenn sie uns sehen? Welche Botschaft strahlen wir aus? Leben wir das vor, was Christus uns zum Auftrag gegeben hat? In diesem Sinne, ihr Lieben, sind wir gefragt, das Zweite geht zu leben. Wir sind nicht nur gerufen, wir sind gereinigt worden. Und man soll an uns erkennen, dass wir Nachfolger Jesu sind. Das dritte G heißt, wir sind geformt. Gott formt uns durch Geduld. Was jetzt passiert, ist sehr ungewöhnlich. Lest mit mir Vers 33. Und ihr sollt 7 Tage lang nicht weggehen von dem Eingang der Stiftshütte, bis die Tage eures Einsetzungsopfers um sind. Denn 7 Tage sollen eure Hände gefüllt werden. 7 Tage. Sollten die Priester jetzt was tun? Gar nichts. Sie sollten einfach nur da sitzen, vor der Stiftshütte. Ist eine merkwürdige Aufforderung, oder? Aber nochmal, Gott formt uns durch Geduld. Gott erklärt uns nicht immer das, was er von uns erwartet, aber er erwartet, dass wir einfach gehorsam sind. Und Gehorsam verlangt oft Geduld. Vers 35 lesen wir: Und ihr sollt vor dem Eingang der Stiftshütte Tag und Nacht bleiben, 7 Tage lang, und sollt nach dem Gebot des Herrn tun, dass ihr nicht sterbt. Denn so ist es mir geboten, sagt Mose erneut. Mir ist es so geboten worden. Das, was du als Christ tust, ist einfach nur Gott gehorsam sein. Und Gott gebraucht immer wieder unsere Geduld, um uns zu formen. Denn Gottes Gebote zu missachten bedeutet sterben, sagt Gott hier. Mose sagt es von Gott hier. Schau mal, was es für Konsequenzen hatte, wenn jemand Gott nicht gehorcht hat. Lesen wir in Kapitel 10. Kommen wir heute nicht mehr zu, ist die nächste Predigt. Aber da wirst du sehen, was geschieht. Es ist eine tragische Geschichte, wenn Menschen Gott nicht gehorsam sind, wenn sie nicht tun, was Gott ihnen sagt. Sünde ist so schnell geschehen. Es ist oft nur ein Moment. Aber der Prozess der Heiligung dauert ein Leben lang, ihr Lieben. Du bleibst immer in der Schule Gottes. Und deshalb schreibt der große Theologe Gordon Wenham im Kommentar zu Levitikus: Ein Mensch mag sich in einem einzigen Augenblick verunreinigen, aber die Heiligung und die Beseitigung der Unreinheit ist gewöhnlich ein längerer Prozess. 7 Tage. Gott übt sie in der Geduld. Schau mal, weißt du, welches Schild ich auf der Autobahn so richtig hasse? Guck mal das hier. Boah, Wahnsinn, weißt du? Meine Geduld wird da immer auf die größte Probe gestellt. Ich verstehe das nicht. Weißt du, ich muss so ziemlich jeden Morgen über die Rheinbrücke fahren, um zur Arbeit zu kommen, zum Bibelseminar Bonn. Und ich krieg die Krise. Seit Jahren steht da dieses Schild. Und eine Spur ist auch noch dazu gesperrt. Und das verursacht ewigen Stau. So ziemlich jeden Morgen stehe ich da im Stau. Und weißt du, was ich beobachte? Seit Monaten passiert nichts auf der Brücke. Und ich habe da so heimlich gedacht, ich gehe da mal nachts. Nee, habe ich nicht gemacht. Aber es regt mich auf, dass da eine Baustelle ist und es passiert nichts. Eines Tages sehe ich ein zweites Schild. Und auf diesem zweiten Schild steht, neben dem Baustellenschild steht, Bauarbeiten geschehen gerade im Hohlraum der Brücke. Vermutlich war ich nicht der Einzige, der da ungeduldig wurde. Das heißt, nicht auf der Brücke, sondern in der Brücke wird gearbeitet. Ich habe gedacht, ich mache euch ein Foto von diesem Schild, damit ihr mir glaubt, dass dieses Schild da hängt. Ihr werdet es nicht glauben, die Baustelle ist weg. Als hätten die Leute gewusst. Ich habe meine Predigt aber vor der Beendigung der Baustelle geschrieben. Und deswegen, die Baustelle ist weg. Also das Schild kannst du da nicht mehr finden. Aber es ist eine schöne Beschreibung dessen, was Gott gerade mit uns Christen macht. Gott ist gerade dabei, an uns zu arbeiten. Und er formt uns. Und er arbeitet manchmal in unserem Hohlraum. Entschuldigung, also ich... Ja, an meinem Hohlraum, ja, so. Gott arbeitet, weißt du, er macht das nicht immer äußerlich sichtbar. Manchmal hast du auch nicht den Eindruck, dass du dich selbst oder andere sich in der Gemeinde verändern. Aber Gott wirkt im Herzen. Er arbeitet an unserer Gesinnung, damit wir in der Geduld uns üben und ihm immer ähnlicher werden. Und genau das erwartet Gott von uns, dass wir uns von ihm formen lassen. Denn wenn nicht Gott dich formt, dann formt dich diese Welt, richtig? Und womit formt dich diese Welt? Mit Alkohol, mit Unmoral, mit Sex, mit Spielsucht. Das ist die Art, wie diese Welt dich formen wird. Und sie wird dein Leben bestimmen. Deshalb lass dich von dem heiligen Gott formen. Tu einfach, was er sagt, auch wenn das dir die größte Geduld abverlangt. Aber lass dich von Gott formen. Schau, wie Gott Petrus geformt hat. Schau, wie Gott Paulus geformt hat. Gott will unser Leben durch Geduld formen. Eigentlich müsste auf jedem Grabstein eines Christen stehen, Ende der Baustelle, danke für ihre Geduld. Das müsste eigentlich auf jedem Grabstein stehen. Das steht aber tatsächlich bei Ruth Graham, die Ehefrau von Billy Graham. Das steht als Grabinschrift auf ihrem Grab. Eigentlich ist das unser Leben. Wir werden die ganze Zeit von Gott geformt. Er ist dabei, unser Leben zu heiligen. Er hat uns nicht nur gerufen, sondern er hat uns auch gereinigt. Und im Prozess der Reinigung formt er uns auch. Er hat uns geformt. Jetzt kommt das vierte G. Ein neues Kapitel. Ab Kapitel 9 geht es um Gehorsam und Segen. Und wir lesen ab Kapitel 9. Und am achten Tag rief Mose und Aaron seine Söhne und die Ältesten in Israel und sprach zu Aaron, nimm dir einen jungen Stier zum Sündopfer und einen Widder zum Brandopfer, beide ohne Fehler, und bring sie vor dem Herrn. Am achten Tag, also nach einer gesamten Woche, am ersten Tag der neuen Woche, das ist der achte Tag, soll nun der Priester und seine Familie antreten. Der priesterliche Dienst wird jetzt begonnen. Der Gottesdienst beginnt. Es wird Sünd, Brandopfer, es wird ein Speisopfer und ein Dankopfer gebracht. Viele Ausleger sprechen das Kapitel 9, das Zentrum vom Buch Levitikus sind. Denn bis jetzt hatte Gott geschrieben, was sie tun sollten. Jetzt beginnt die Praxis, also die Theorie wird in der Praxis umgesetzt. Wir könnten auch sagen, Orthodoxie führt zu Orthopraxie. Das heißt, jetzt wird getan, was Gott gesagt hat. Schau mal, du hast die Bibel von Gott bekommen. Gott hat uns sein Wort gegeben. Und dieses Wort ist nicht einfach nur ein Buch. Es ist Gottes Offenbarung an jeden Menschen. Ob du das glaubst oder nicht, es ist Gottes Offenbarung. Es bleibt göttliche Offenbarung an uns Menschen. Und es ist gut, wenn wir Menschen beginnen, das als göttliche Wegweisung für unser Leben zu lesen. Und in diesem Sinne üben die Priester jetzt Gehorsam. Sie tun, was Gott sagt. Sie fragen nicht, warum so viel Blut, warum dieses Tier, warum so schlachten und nicht anders. Sie tun, was Gott sagt. Das steht uns Christen gut an. Gott einfach gehorsam zu folgen. Koste es, was es wolle. Der Gottesdienst besteht aus Gehorsam. Hörst du? Gottesdienst besteht nicht in erster Linie aus Gefühlen. Gottesdienst besteht aus Gehorsam. Und dann kommt der Segen. Dann kommt Freude. Dann kommt Dankbarkeit für das, was Gott getan hat. Deshalb fragen wir auch jedes Mal, wenn wir jemanden taufen, glaubst du, dass Jesus Christus dein persönlicher Erlöser ist und dir alle deine Sünden vergeben hat? Hier wird beschrieben, wie die Priester damals geopfert haben. So hat Jesus sich für uns aufgeopfert. Und wenn du das glaubst, darfst du in diesem Gehorsam leben. Auch die Taufe ist nichts anderes als ein Gehorsamsschritt. Vielleicht bist du noch nicht getauft. Ich lade dich ein. Geh diesen Gehorsamsschritt der Bibel. Wer glaubt und getauft ist, wird selig, sagt uns die Bibel. Gott erwartet Gehorsam von dir. Und deshalb zögere nicht, diesen Schritt des Gehorsams zu gehen. Einfach nur, weil es Gott gefällt. Einfach nur, weil du damit zeigst, Gott, ich will dir folgen und ich will für dich leben. In diesem Sinne geht es nicht zuerst um Gefühle, sondern um Gehorsam. Ich habe aber nicht gesagt, Gefühle sind unwichtig. Denn das Letzte, was wir jetzt lesen, der Segen kommt. Der Segen folgt dem Gehorsam. Lies mit mir, was hier in Levitikus Kapitel 9, 22 bis 24 steht. Gesegnet. Gott bestätigt uns durch seine Herrlichkeit. Und dann lesen wir. Und Aaron hob seine Hände auf zum Volk und segnete sie. Stieg herab, nachdem er das Sündopfer, Brandopfer und Dankopfer dargebracht hat. Und Mose und Aaron gingen in die Stiftshütte. Zum ersten Mal übrigens geht Aaron mit in die Stiftshütte. Bis dahin durfte nur Mose in die Stiftshütte. Aaron darf zum ersten Mal in die Stiftshütte reingehen. Ich war neulich in Israel gewesen, Jerusalem auf dem Tempelberg. Und mir ist zum ersten Mal so richtig bewusst geworden. Wir liefen über den Platz und wir wissen ziemlich genau, wo der Tempel zur Zeit Jesu gestanden hat. Und mir wurde plötzlich bewusst, Jesus ist nie im Tempel gewesen. Jesus ist nie in das Heiligtum gegangen, auch nicht in das Allerheiligtum. Da durfte nur der Hohepriester rein. Dabei ist Jesus Priester und Prophet. Er ist der Hohepriester, aber er hat sich an menschliche Ordnungen, die von Gott gegeben sind, gehalten. Gott hatte ihnen gesagt, nur der Priester und der Hohepriester dürfen da rein. Es war auch nicht entscheidend, dass Jesus in den Tempel kommt. Viel wichtiger war, dass Jesus am Kreuz von Golgatha für unsere Sünden stirbt. Und jetzt hat er uns den Zugang gegeben. Wir lesen das in der Heiligen Schrift, dass wir jetzt einen freien Zutritt zum Thron der Gnade haben. Den Ort, den Jesus nie betreten hat. Als Jesus starb, zerriss der Vorhang von oben nach unten. Und plötzlich wurde das Heiligtum für alle sichtbar, weil Jesus uns den Zugang zum Allerheiligtum gewährt hat, durch seinen stellvertretenden Tod. Was für eine Botschaft! Und deshalb ist das so eine hohe Berufung zu wissen, du und ich, wir sind Stellvertreter Gottes. Wir sind da, um Gottes Herrlichkeit in diese Welt hinauszutragen, um jedem Menschen zu sagen, du kannst zurück zum Vater kommen. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Durch Jesus Christus bekommst du den Zugang zu Gott. Das, was damals nur der Priester tun durfte, dürfen wir heute alle Stellvertreter Gottes sein. Und als sie wieder herauskamen aus dem Priester, aus der Stiftshütte, segnete sie das Volk. Da erschien die Herrlichkeit des Herrn allem Volk. Und dann lesen wir am Vers 24. Da alles Volk das sah, frohlockten sie und fielen auf ihr Angesicht. Ihr Lieben, was für eine schöne Geste. Aaron segnet die Gemeinde. Das tun wir bis heute. Er hob seine Hände und segnete sie. Das machen wir nach jedem Gottesdienst. Am Ende des Gottesdienstes segnen wir die Gemeinde, um zu sagen, nicht wir segnen. Wir haben gar keinen Segen, sondern Gott segnet. Und wir sind stellvertretend für Gott und sagen, das, was Paulus zu den Christen in Ephesus schreibt, ihr seid gesegnet, womit? Mit allen geistlichen Segnungen der Himmelswelt. Jeder Segen Gottes ist über dich ausgeschüttet, wenn du an Jesus glaubst. Deshalb lade ich dich ein heute. Glaub an diesen Herrn Jesus. Der Segen Gottes liegt dir bereit und die Herrlichkeit wartet noch auf dich. Das Schönste kommt noch. Das erwarten wir, wenn wir bei Jesus sind. Wir werden irgendwann seine Herrlichkeit sehen. Noch geht mancher von uns durch ein tiefes Tal, wo wir auch manchmal den Todesschatten sehen. Aber es kommt die Herrlichkeit, wo wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen werden. Da wird der Jubel groß sein, denn am Ende hier des Ganzen fängt das Volk an zu jubeln. Du, wenn du Gottes Herrlichkeit begriffen hast, fängst du an zu jubeln. Ich habe heute ein bisschen beobachtet, wie wir gesungen haben, ne? Würdig ist das Lamm, würdig ist, würdig, heilig, ja. Meiner inklusive. Weißt du, was uns fehlt? Ist der Blick für die Herrlichkeit Gottes. Wirklich. Wenn du sehen würdest, was Jesus für dich wirklich getan hat, wenn wir verstehen würden, was am Kreuz von Golgatha geschehen ist, würden wir noch ganz anders jubeln, hier in diesem Raum. Die Leute in dieser ganzen Nachbarschaft würden nicht verstehen, was mit uns los ist. Das wird anders klingen, wie wenn die Kölner mal ein Tor schießen, aber die schießen keine. Ja, leider. Verstehst du? Da jubeln Menschen, oder? Da jubeln Menschen. Wo ist unser, ich frage, wo ist unser Jubel? Wo feiern wir Jesus? Wir werden gleich miteinander ein Lied singen. Wollen Gott nochmal anbeten. Du kannst sagen, ich tue das nur im Herzen. Tu das im Herzen. Aber beginne das zu leben. Und nochmal, es kommt der Tag, wo wir in Herrlichkeit Gott feiern werden, weil wir gesegnet sind. Hört ihr? Das geht zuallererst für euch, aber für uns alle. Wir sind Stellvertreter, wir sind Botschafter an Christi Stadt. Lass dich versöhnen mit Gott. Wir sind gerufen, wir sind gereinigt worden, wir werden geformt und wir sind gehorsam, aber wir sind auch gesegnet. Wir werden gleich euch fünf nochmal besonders segnen, weil wir euch ganz bewusst unter diesen göttlichen Segen stellen wollen. Die Taufe ist nicht das Ende. Die Taufe ist das Ende vom Anfang. Jetzt geht's in die Welt, für uns alle. Jetzt gehen wir zurück in den Alltag und leben das, wozu Gott uns bestimmt hat, Stellvertreter Gottes zu sein. Amen. Amen.